Nicht schon wieder. Diese Politiker sagen, wir wollen keinen neuen Lockdown. Zensurfantasien immer dreister. Jetzt fordern NEOS und Grüne ein TikTok-Verbot. Schubert deckt auf. 2,4 Millionen Straftaten durch Zuwanderer in Deutschland. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Droht Österreich nach den Wahlen bereits ein neuer Lockdown? Offiziell will das niemand zugeben. Doch die Warnungen staatsnaher Medien vor einer Corona-Herbstwelle könnten darauf hindeuten. Allerdings wächst bereits jetzt der Widerstand gegen eine Rückkehr von Ausgangssperren und Maskenpflicht. Die FPÖ lässt sich von den steigenden Fallzahlen nicht beeindrucken. Gegenüber auf 1 verweist die Partei auf wissenschaftliche Tatsachen. Zitat: Wir brauchen nichts von alledem und haben es in Wirklichkeit auch nie gebraucht. Unabhängig von der Zahl der Infektionen ist Corona eine Krankheit, die nur noch in den seltensten Fällen zu Spitalsaufenthalten führt. Erst am Donnerstag hatte der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Christian Havenecker im auf1-Interview einen Corona-Untersuchungsausschuss gefordert. Ebenfalls eine klare Linie fährt die im oberösterreichischen Landtag vertretene MFG. Ein Sprecher teilte uns wörtlich mit: Statt einer Wiedereinführung evidenzloser und schädlicher Maßnahmen fordert MFG eine transparente und ehrliche Aufarbeitung der Corona-Politik. Und auch die Partei der frühen Grünen-Vorsitzenden Madeleine Petrovic lehnt alle neuerlichen Corona-Maßnahmen klar ab. Zitat: Bei einschränkenden Maßnahmen ist der Staat verpflichtet, nachzuweisen, dass diese nützlich, tauglich und verhältnismäßig sind. Dieser Nachweis wurde für die oben genannten Maßnahmen bis heute nicht erbracht. Von den übrigen relevanten Parteien inklusive KPÖ und Bierpartei kam allerdings nur verdächtiges Schweigen. Nächstes Skandalurteil. Eine 54-jährige Frau soll für den Covid-Tod ihres krebskranken Nachbarn verantwortlich sein. Deshalb wurde sie am Landesgericht Klagenfurt zu 4 Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 800 Euro verurteilt. Der Vorwurf: Vorsätzliche Gefährdung. Sie soll im Stiegenhaus neben ihrem Nachbarn gestanden und ihn mit Covid infiziert haben. Der krebskranke Mann war an einer Lungenentzündung verstorben. Vom Vorwurf der grob fahrlässigen Tötung war die Frau in erster Instanz freigesprochen worden. Dieser Teil des Urteils wurde nachträglich gekippt. Die Ansteckungsketten seien nicht hinreichend geklärt worden, hieß es in zweiter Instanz. Doch ein Gutachter habe mittels Genanalyse festgestellt, dass das Virus des Verstorbenen mit dem der Frau annähernd zu 100% übereinstimme. Nun fragt auch die Zeitung Epoch Times, ob tatsächlich eine einzelne Person für die Ansteckung eines anderen Menschen belangt werden kann. Auch die kleinste Kritik an Impfungen könnte künftig sofort zensiert werden. Denn nach dem Willen von Bill Gates sollen schon bald künstliche Intelligenzen im Internet vermeintlich falsche Meinungen ausmerzen. Wörtlich sagte der Milliardär gegenüber dem US-Systemmedium CNBC: Wir sollten Redefreiheit haben, aber wenn man zu Gewalt aufruft, wenn man Menschen dazu bringt, sich nicht impfen zu lassen, wo sind dann die Grenzen? Die Zensur müsse über KI erfolgen und schnell greifen. Denn wenn etwa Kritik an Impfungen nur einen Tag lang verfügbar sei, wäre der Schaden bereits angerichtet. Nun will sich der selbsternannte Menschenfreund, der kräftig an den Injektionen verdient, mit einer 5-teiligen Netflix-Doku-Serie dem Thema angeblicher Desinformation widmen. Die Reihe »Was kommt als nächstes? Die Zukunft mit Bill Gates« soll ab 18. September ausgestrahlt werden. Angeblich geht es Ihnen ja nur um unsere Sicherheit. Werner Kogler von den Grünen und Beate Meinl-Reisinger der NEOS. Im Wahlkampfduell des ORF waren sich beide Politiker einig. Die Europäische Union solle ein Verbot der chinesischen Videoplattform TikTok prüfen. Ihre Begründung: Dort könnten islamistische Prediger und IS-Terroristen ungestört ihre Propaganda verbreiten. Doch geht es tatsächlich um die Bekämpfung von Terrorismus oder nicht vielmehr um eine weitere Einschränkung der Meinungsfreiheit? Immerhin lobte Werner Kogler im selben Atemzug den Digital Services Act, der Rekordstrafen für die Verbreitung von vermeintlichen Fake News vorsieht. Meinl Reisinger befürwortete während der Diskussion die eingeleiteten Verfahren gegen Elon Musk und dessen Plattform X, ehemals Twitter. Vielsagend ist jedenfalls, dass im Zusammenhang mit der Gefahr des islamistischen Terrors keiner der beiden Politiker das Wort Migration auch nur in den Mund genommen hat. Nicht nur der Messerattentäter von Solingen hätte nie in Deutschland bleiben dürfen. Auch Zehntausende andere Migranten müssten längst in jenen Ländern sein, in denen sie zuerst Asyl beantragt haben. Doch genau dies geschieht in nicht einmal 10% der Fälle. Das geht aus Zahlen der Bundesregierung hervor, die auf eins ausgewertet hat. Demnach beantragten von Januar bis Ende Juni 121.000 Flüchtlinge in Deutschland Asyl. Doch für fast 37.000, also 30%, wären andere EU-Länder zuständig. Tatsächlich dorthin gebracht wurden jedoch nur 3.000 Asylbewerber, also 8,3%. Was Systempolitik und Medien gerne verleugnen würden, deckt Ex-Polizist und Bestsellerautor Stefan Schubert schonungslos auf. Wie viele Straftaten wurden denn nun tatsächlich von Migranten verübt?
Die unkontrollierte Masseneinwanderung hat zu einer epidemischen Verbrechenslawine geführt.
Dies behaupten nicht böse Populisten, sondern belegen die Statistiken des Bundeskriminalamtes.
Die Realitäten im Land und deren höchst bedenkliche Zusammensetzung mit größtenteils männlich-muslimischen Einwanderern und späteren Straftätern wird in den Lagebildern des BKA ersichtlich. Kommen wir nun zu den harten Fakten. 273.000 Straftaten werden durchschnittlich laut den BKA-Studien durch Zuwanderer in Deutschland pro Jahr begangen. Für die Auswertung habe ich die Lagebilder von 2015 bis 2023 analysiert. Ausländerrechtliche Verstöße werden in diesen Lagebildern ausdrücklich nicht aufgenommen. Wir sprechen hier von der gesamten Bandbreite der Kriminalität, Diebstähle, Rauschgiftdelikte, Körperverletzungen und schweren Straftaten wie Vergewaltigungen, Raubtaten, Messerangriffen bis hin zum Mord und islamistischen Terroranschlägen. 2016 wies das BKA beispielsweise 293.467 Straftaten aus, 2022 waren es 271.600 und 2023 droht ein explosionsartiger Anstieg auf 340.000 Straftaten durch Zuwanderer. Obwohl wir uns bereits im September 2024 befinden, hat das BKA bisher noch keine Zeit gefunden, das BKA-Lagebild für 2023 fertigzustellen. Lediglich die ersten drei Quartale wurden bisher veröffentlicht und weisen bereits jetzt knapp 255.000 Straftaten aus. Wahrscheinlich ist die Behörde von Nancy Faeser damit zu sehr beschäftigt, die Tür von Oma Erna aufzurammen, die sich auf Facebook im Ton gegen ihre Dienstherrin vergriffen hat. Summiert man nun die BKA-Lagebilder aus den 9 Jahren, kommt man auf die unfassbare Zahl von rund 2,4 Millionen Straftaten durch Zuwanderer in Deutschland. Berücksichtigt muss zudem werden, dass Sicherheitsexperten je nach Deliktfeld von einem Dunkelfeld ausgehen, welches um das 5-fache höher liegt als die in der Statistik ausgewiesenen Kriminalität.
Wie steht es eigentlich im Fall Rainer Füllmich? Vor 11 Monaten wurde er in Mexiko verhaftet, nach Deutschland geflogen und dort sitzt er seitdem in Untersuchungshaft. Diese Woche fand bereits der 30. Verhandlungstag statt. Der Vorwurf: Er habe 700.000 Euro an Spendengelder veruntreut. Füllmich und sein Verteidigerteam bestreiten das vehement. Und immer mehr internationale Beobachter wie Robert Malone oder der ehemalige stellvertretende US-Finanzminister Paul Craig Roberts sprechen von einem politischen Prozess. Füllmich solle für die Aufklärungsarbeit kaltgestellt werden. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet hat gestern in einer knapp 10-minütigen Stellungnahme den Fall übersichtlich zusammengefasst. Der Beitrag fand viel Aufmerksamkeit. Für Magnet steht fest, dass dieser verworrene Fall für Außenstehende äußerst undurchsichtig ist. Es bleibe offen, ob Füllmich schuldig sei oder nicht. Fest steht für Magnet aber, dass es zahlreiche Ungereimtheiten gibt und das System brutal und rachsüchtig gegen Füllmich vorgeht. Während man migrantische Straftäter oder Banker, die Milliardenbetrug begangen haben, einfach schont. Mit diesen Worten schloss Magnet seine Einschätzung.
Wer wünscht dann Rainer Füllmich Knast, wenn nicht seine im Streit von ihm getrennten Ex-Kollegen des Corona-Ausschusses? Wohl kaum auch die Spender, die in gutem Glauben 700.000 Euro an den Ausschuss oder an Füllmich spendeten. Ist die USA-Connection doch bedeutender in diesem Fall, als die Systemmedien uns gerne glauben lassen wollen? Das System triumphiert jedenfalls. Es kann den Corona-Widerstand diskreditieren, ein Exempel statuieren und mit Rainer Füllmich einen unbequemen Gegner aus dem Verkehr ziehen. Denn das Faktum darf man in der Einschätzung keinesfalls übersehen. Nämlich, dass Füllmich von Anfang an die Dinge beim Namen genannt hatte. Die Impfverbrechen, die Verbrecher von Davos, den Great Reset und die Verschwörung gegen die freie Menschheit. Wie es weitergeht? Ich weiß es nicht. Aber einiges an diesem Fall stinkt gewaltig. Und die Justiz zeigt einmal öfter, was sie an Härte drauf hat, wenn es gegen Systemgegner geht.
Wie sicher sind Deutschlands Brücken wirklich? Denn jeden Tag könnte sich ein Unglück wie der Einsturz der Dresdner Carola-Brücke wiederholen. Allein auf den deutschen Autobahnen sind tausende Bauwerke sanierungsbedürftig. Doch nun erhebt die Haushaltspolitikerin der Linken im Bundestag, Gesine Lötsch, einen schweren Vorwurf. Sie sagt, bei 62% der Autobahnbrücken, die zuletzt instand gesetzt wurden, wäre das noch gar nicht nötig gewesen. Die tatsächlich maroden Bauten, deren Sanierung entsprechend teurer wäre, bleiben vielfach im bisherigen Zustand und sind damit über kurz oder lang einsturzgefährdet. Einer der Gründe ist eine Forderung aus der Politik. So sollen im Jahr 2026 insgesamt 400, wie es heißt, Teilbauwerke saniert werden. 4 Jahre später müssten dann rund 4000 Brücken erneuert sein. Nach Ansicht von Experten ist dieses Ziel mit den vorhandenen Mitteln praktisch nicht zu erreichen. Denkbar ist also, dass vor allem Brücken zur Sanierung ausgewählt werden, bei denen die Kosten möglichst gering sind, um auf diese Weise die Statistik zu verbessern. Mit Sätzen wie man gewöhnt sich ans Töten oder auch man kommt hierher, um zu töten, wurde der deutsche Ukraine-Kämpfer Yasin Bleser zumindest in seiner Heimat bekannt. Der 24-Jährige aus dem Ort Eubin in der sächsischen Oberlausitz zog bereits im März 2022 in den Krieg für die Ukraine. Bekannt wurde er durch mehrere Berichte einer Lokalzeitung, die mit markigen Überschriften wie »Töten wird zur Normalität« oder auch »Warum ein Oberlausitzer auf Russen schießt« über Bleser berichtete. Dabei wurde auch freimütig über dessen Taten informiert. Daraufhin wurde der Soldat wegen Mordes angezeigt und die Zeitung wegen Kriegspropaganda. Beide Verfahren wurden nun allerdings eingestellt. Da Bleser offizielles Mitglied der ukrainischen Streitkräfte ist, gehört Töten zu seinem Beruf und ist von der Haager Landkriegsordnung gedeckt. Da es in Deutschland prinzipiell nicht verboten ist, sich der Armee eines anderen Landes anzuschließen, liegt bei Yasin Bleser keine Straftat im juristischen Sinne vor. Unter der Überschrift »Warum ein Eubiner ungestraft im Ukraine-Krieg töten darf« bejubelte die Zeitung das Urteil. Vielleicht gewöhnt man sich auch in einigen Redaktionsstuben bereits an das Töten. Welche Auswirkungen die woke Indoktrination auf junge Menschen hat, darüber habe ich mich mit Sebastian Schweighofer, dem geschäftsführenden Bundesobmann der Freiheitlichen Jugend und Landesparteisekretär der FPÖ Salzburg, unterhalten.
Das ist natürlich genau das, was ich vorher schon angesprochen habe. Diese Manipulierung der Jugend passiert ja permanent und sie passiert permanent mit fremden Werten, die uns eigentlich gar nicht ureins sind. Es geht dort um eine Weiterführung der Globalisierung, es geht um eine No-Borders-Politik, die dort vermittelt werden soll und eben gipfelt es in der Frühsexualisierung mit Geschichten wie diesen unsäglichen Drag-Queen-Lesungen und da sind wir eben der starke Gegenpol dagegen.
Ja, trotz dieser Bemühungen, wir sprechen noch immer von der Indoktrinierung der Jugend, erfahren Rechtsparteien, insbesondere bei Jugendlichen, einen erheblichen Aufschwung. Und das betrifft ja auch die FPÖ. Welche Erklärung haben Sie persönlich dafür?
Ich denke, das liegt daran, dass Jugendliche die Ersten sind, die jeweils die Folgen dieser verfehlten Politik zu spüren bekommen. Also sei es die Globalisierungspolitik, die dazu geführt hat, dass so etwas wie Eigenheimschaffen für junge Menschen fast undenkbar wird, sei es der demografische Wandel, die ungezügelte Zuwanderung. Aber all diesen Themen sind die ersten leidtragenden Jugendliche. Und deswegen wählen Jugendliche die Partei und die Politiker, die sie dagegen verteidigen. Und das sind europaweit eben die Rechtsparteien.
Wie eher die politmediale Aufregung um ein neues Kinderbuch der freiheitlichen Jugend beurteilt, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Sebastian Schweighofer unter www.auf1.tv. Haben Thüringens Bürger falsch gewählt? Dann ab zur politischen Umerziehung nach Meiningen. Kurz nach der Landtagswahl kam dort eine Neuinszenierung von Verdis Don Carlos zur Premiere. Regie führte der 90-jährige Bühnenveteran Achim Freier. Don Carlos erzählt über politische Intrigen in Zeiten der Not. Bereits während der Proben klagte Freier über gesellschaftliche Spaltung, vor allem nach den Thüringer Landtagswahlen. Während der Probenzeit seien ihm schwarz gekleidete Jugendliche mit Kurzhaarschnitten und Propaganda-T-Shirts aufgefallen. Außerdem habe er rechte Parolen gelesen. Diese Sorge floss auch in die Inszenierung ein. Die Süddeutsche Zeitung titelte ihre Rezension. Mit Don Carlos gegen rechts und, Zitat, Freier inszeniert Giuseppe Verdis Klassiker als Widerstand gegen den Populismus und das Meininger Publikum jubelt. So kann die rot-grüne Blase sich selbst feiern. Als Bergsteigerlegende hat Reinhold Messner vielleicht auch in der Politik einen besseren Überblick als viele Systemjournalisten. Einem möglichen Wahlsieg der FPÖ scheint er jedenfalls gelassen entgegenzusehen. Gegenüber OE24 äußerte er, Zitat, Kickl ist der gewünschte Kanzler der Österreicher. Eine Mehrheit der Österreicher. Ich gehe davon aus, ist nur ein Gefühl, er kennt die Seele des Volkes und weiß, wo es hin will. Obwohl er sofort einschränkte, dass Kickl nicht seinen persönlichen Vorstellungen entspreche, legte der Mount Everest-Bezwinger damit mehr Nüchternheit und Akzeptanz an den Tag als die meisten selbsternannten Demokraten. Übrigens, wie Herbert Kickl wirklich denkt, das erfahren Sie am morgigen Samstag im großen Interview der aktuellen Ausgabe von Schicksalswahl auf 1. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.